Folge 132, liebe Advantage-Hörerinnen, liebe Patreons, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es eine ganz besondere Kombination. Wir sind international unterwegs. Ich bin bei den ATP-Finals in Turin und sitze in den Katakomben. Hier hinter mir ist das Pressezentrum. Trotz der dicken Wände kann ich das WLAN nutzen. Und wir haben eine Live-Schalte von Turin in Norditalien nach Kanada zu Daniel Masur, der dort einen Challenger spielt und bereits eine Runde gewonnen hat. Bei mir ist schon 22 Uhr, deswegen sage ich guten Abend, aber bei dir ist es noch nicht Abend.
Ja, vielen Dank, Yannick. Bei mir ist noch Nachmittag. Unglaublich, dass wir es hinbekommen haben. Ich musste mehr als schmunzeln, als du mir dein Setup geschickt hast für diese Folge. Also der Ort, wo du gesessen bist oder wo du gerade sitzt, das müssen wir eigentlich auch bei Instagram einmal posten. Das ist sensationell. Wie ist das? Also wenn Yannick Sinner jetzt gleich fertig spielt, würde er dann bei YouTube durchs Bild laufen?
Ja, oder genau
kannst du ihn kurz für den ersten O-Ton abgreifen?
Ja, ihr kennt mich ja, ich mache ja alles für Aufmerksamkeit. Nein, es ist genau das Gegenteil. Ich habe mir den mit Abstand ruhigsten Bereich in der ganzen Arena, in der Alpitour Arena hier in Turin gesucht. Es ist momentan 22.10 Uhr. Es läuft der zweite Satz zwischen Yannick Sinner und Taylor Fritz. Und ich bin ganz tief im Untergeschoss, also eine Etage unter dem Center Court. Hier hinten drin ist das Pressezentrum. Und wie gesagt, ich kann das WLAN noch nutzen. Und ich habe mir einfach, wir werden es auch posten, das ist mir egal, das sieht sehr provisorisch aus, aber ich habe mir einfach so einen Hocker aus dem Pressezentrum genommen. Ich bin einfach rausgemarschiert damit, hat mich keiner aufgehalten und habe einen einfachen Stuhl, der ein bisschen niedriger ist und habe hier mein Setup aufgebaut. 30 Meter von mir entfernt ist eine Security-Dame, die liest ihr Buch. Findet das jetzt wahrscheinlich nicht ganz so toll, aber wird es überleben. Ich werde dir liebe Grüße ausrichten.
Denkt die sich wohl?
Ja, dass
was ich denkt die, der telefoniert mit zu Hause? Oder?
Nee, ich sehe ja schon hier mit Mikro aus. Die wird sich schon ihren Teil jetzt denken, dass ich irgendwas aufnehme, weil sie weiß ja, dass sie auf den Pressebereich aufpasst. Aber tatsächlich, eine russische Journalistin hat ihren Podcast oder ihre Live-Schalte ins russische Fernsehen aus dem Pressezentrum gemacht, in einer Lautstärke, die nicht zu überhören war. Das habe ich mich dann
mehr,
doch nicht
mehr
getraut.
Mehr als unangenehm.
Ja, ihr könnt euch euren Teil denken. Ich bin jetzt, aber ich bin wirklich stolz auf mich. Ich habe einen guten Bereich gefunden. Der WLAN ist perfekt. Einzige, ich bin halt doch nicht perfekt. Die bessere Webcam habe ich in der Schachtel im Airbnb vergessen heute Morgen. Aber.
In der Schachtel, aber auch.
Ja,
ne?
Du hast mich ja immer kritisiert, wie schlecht ich mit meinen Sachen umgehe. Ich war richtig stolz auf mich, als ich gepackt habe um 1 Uhr nachts. Hab einen alten Karton genommen, also die Originalverpackung, hab's da reingemacht, damit der Bildschirm nicht kaputt geht und so. Ich war schon für meine Verhältnisse sehr professionell, aber jetzt nutze ich sie gar nicht und ich bin der verpixelte Yannick. So ist das.
Ja, hat deine Webcam ein Display oder meintest du die Linse?
Hat meine Webcam
egal,
ein Display?
Ne?
Ich kann dir technisch gar nicht
folgen. Ich weiß nicht, ob du schon wieder upgegradet hast, ob du,
nee, du hast mich
unser Material schon wieder getauscht
nein,
hast.
Nein, das ist das, was
jetzt für die Finals oder?
Das ist das, was du mir besorgt hast. Ich arbeite ja das komplette Jahr über nur dafür, das finanzielle Defizit meiner Ausrüstung wieder reinzuholen.
Das ist lächerlich.
Ja? Ja? Ja. Und trotzdem war. Nein.
Ja, aber jetzt hast du auch zweimal schon erwähnt, dass du genießt, dass du das WLAN dort benutzen darfst. Genießt du es denn so vor Ort zu sein? Kannst du es ein bisschen genießen?
Definitiv.
Bei einem der Top-Events des Jahres zu sein, mit den 8 besten Spielern natürlich, plus die Doppelspieler noch, nicht zu vergessen. Kannst du es ein bisschen genießen? Weil ich war noch nie da.
Und, ja, ich vermisse dich hier auch.
Also, ist halt schon ein Erlebnis, oder?
Hättest du halt ein bisschen besseres Jahr gespielt, hättest du hier spielen können und dann hätten wir nicht diesen ganzen Aufwand machen müssen, könnten wir uns gegenüber sitzen. Nee, es ist total...
Platz 9 hätte nicht gereicht, das wäre dann ein schlechtes Jahr gewesen. Nee,
du hättest dich einfach als Alternate, so viele Alternate sind inoffiziell gar nicht hier, habe ich mir sagen lassen. Also wenn du noch anreist, vielleicht lassen sie dich mitspielen, weil alle anderen nicht verfügbar sind. Alle anderen 165, ist ja auch egal.
Ja, ich dachte, dafür haben wir in Hamburg trainiert, dass du für solche Fälle dann bereit wärst, weil du bist ja vor Ort. Wir müssen jetzt nur noch einen ATP Player Zone Account machen und dann wärst du eigentlich spielberechtigt, wenn jemand ausfällt.
LK.
Nur nicht hoch in die Rückhand bei dir.
LK 11 bis 19. LK 11 bis 19, ja. Ja. Das schreibe ich dann da drauf. Ich habe letztens einen LK-Spieler mit 18 gesehen. Ich bin definitiv besser. Also ist auch egal. Also jetzt mal.
Niemals. Kurz. LK 18.
Ja.
Und du meinst, du bist besser?
Ja.
Naja. Ja. Also ich weiß, bist du sicher, dass der LK 18 war oder hast du wieder irgendeinen
es war so
Challenger oder Future geguckt und meintest, der kann gar nicht spielen? Ja, das muss man bei dir ja inzwischen fragen.
Drei deiner letzten vier Gegner auf Future-Turnieren waren LK 18, sagst du. Es war so ein Insta-Reel, aber wir schweifen ab. Lass uns mal wirklich hier berichten. Ich bin sehr froh, dass ich den Schritt wieder gegangen bin und hier vor Ort bin. Ich hatte einen Last-Minute-Call vor 10 Tagen von der ARD, ob ich bereit wäre, Hörfunk für die mitzumachen, weil ich hatte eigentlich gar nicht vor, hierher zu kommen. Hab dann noch eine Akkreditierung bekommen, was relativ schwierig war, weil der Laden ist voll. 30 bis 50 italienische Journalisten, die Yannick Sinner komplett auf Händen tragen. Die Gazzetta dello Sport hat ihn diese Woche schon König getauft. Es sind relativ wenig internationale Kolleginnen da, also so ein paar übliche Gesichter, die alles machen. 3-4 deutsche Kollegen nur, aber die Mehrheit ist italienisch. Und jetzt gerade, ich hatte es ja gesagt, spielt er. Es steht gerade im zweiten Satz 4-4. Er hat den ersten Satz 6-4 gewonnen. Ich habe auch den ersten Satz auf Center Court auf der Pressetribüne verfolgt, allerdings stehend nebendran, weil die komplette Pressetribüne voll war mit größtenteils italienischen Kollegen, ein paar, die gearbeitet haben aktuell und ein paar, die, glaube ich, nur so getan haben, als würden sie gerade aktuell arbeiten. Aber das hast du bei jedem Turnier. Ja, und mache hier Radio für die ARD-Gruppe. Hab gestern Abend ein kurzes Interview mit Alexander Zverev bekommen, was auch nicht selbstverständlich ist, weil er die nicht machen muss. Er muss nur die Broadcast-Interviews machen, also von den übertragenen Sendern. Die TV-Sender, die Rechte dafür zahlen, was in Deutschland zum Beispiel Sky hat. Also wenn ihr die Finals schaut, guckt ihr die natürlich ja auf Sky. Hier sind auch ein paar Leute von Sky vor Ort. Und dann gibt es noch internationale Sender, wo man die Interviews machen muss. Und ansonsten musst du nur die offizielle Pressekonferenz machen. Alles andere ist Goodwill des jeweiligen Sportlers und Managements. Und das hat er mir gestern gegeben, noch danach. Die ATP hat mir 2 Fragen gestattet, was jetzt nicht überragend ist, aber ausreichend, sage ich mal. Ein bisschen zwischen Tür und Angel, direkt nach der PK. Er ist ja gerade in einem Rhythmus drin, wo er nachspielen, egal wie gut oder schlecht er spielt, nochmal trainieren geht. Das hat er in Bercy so gemacht, nach jedem Spiel, sogar nach dem Finale. Hat man ja auch auf in den sozialen Medien gesehen, wirst du bestimmt auch gesehen haben. Und das hat er gestern auch gemacht. Er hat gegen Andrei Rublev 6-4, 6-4 gewonnen und ist danach wieder auf den Center Court zurück und hat mit seinem Hitting-Partner Michael Ledowski nochmal 40 Minuten Rhythmusballwechsel gespielt, vor allem Vorhand gespielt. Und wir haben dann warten müssen. Und die Pressekonferenz war um kurz vor Mitternacht und danach hat der ATP PR-Sprecher ihn angeguckt, mich angeguckt, er hat kurz genickt und dann haben wir es wirklich so in einem Gang gemacht, relativ zwischen Tür und Angel, aber ich konnte den Auftrag erfüllen und er hat sich auch zumindest 2 Minuten Zeit genommen und das war in Ordnung und danach noch was für Eurosport geschrieben und heute war es ein bisschen ruhiger, heute Morgen noch ein bisschen was geschrieben, Angebote geschrieben für verschiedene Medien, mit denen ich kein festes Abkommen habe, die dann vielleicht auch noch was einkaufen, aber ich bin heiß. Also es ist immer so, sobald ich bei einem Turnier bin, klickt das so ein bisschen. Und weil ich habe gesagt, so okay, an den Zverev-Tagen strenge ich mich an und mache auch viel, aber vielleicht mache ich ein bisschen weniger an den Nicht-Zverev-Tagen. Ich kann das gar nicht vom Kopf. So, ich bin jetzt hier, ich will arbeiten, ich will verkaufen, ich will berichten. Hast ja auch gesehen, die Insta-Story ist voll. Und ich habe auch wieder ein bisschen getwittert über die Angeschlagenheit von Carlos Alcaraz, der einen Infekt hatte. Tim Böseler, ehemaliger Kollege vom Tennismagazin, hat schön zusammengefasst, was sportpolitisch hier so drumherum geht. Da können wir gleich auch nochmal drüber erzählen. Wir machen es jetzt sofort. Die ATP-Finals sollen in Italien bleiben, allerdings nach Mailand wandern, in eine komplett neue Arena, die für die Olympischen Winterspiele in Mailand 2026, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, so wenig hatte ich mich damit beschäftigt, dass die in Italien stattfinden. Da sollen die Eishockey-Wettbewerbe stattfinden vor 16.000 Zuschauern. Zum Vergleich, hier gehen 12.000 rein, also wären nochmal 4.000 mehr. Und die italienische Regierung bereitet gerade ein offizielles Papier vor, um sich dafür zu bewerben. Im Kampf gegen sehr wahrscheinlich Saudi-Arabien, die sich auch um die ATP-Finals bemühen. Ihr wisst das, liebe Tennis-Fans. Die WTA-Finals waren jetzt zum ersten Mal in Riad vor sehr überschaubarem Publikum. Stichwort auch Sportwashing haben wir alle schon mal angesprochen, was die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien angeht, dass das nicht optimal ist. Die Next-Gen-Finals sind bis mindestens 2027 in Saudi-Arabien. Die Weltrangliste wird von dem Saudi-Fonds gesponsert. Hier auch ganz prominent, als Yannick Sinner gestern die Trophäe überreicht hat für die Jahresendnummer 1, übrigens von Boris Becker, neben Andrea Gaudenzi, dem ATP-Präsidenten. Und Rafael Nadal ist ja mit dem saudi-arabischen, fällt mir gerade das Wort nicht ein, Tourismusverband involviert für sehr gutes Geld. Das heißt, die versuchen mit aller Macht ja ins Profitennis weiter voranzukommen und Italien versucht sich dagegen zu wehren, auch mit einem höheren finanziellen Volumen, und da wird im Hintergrund gerade drum gefochten, wohl mit ganz guten Chancen für Italien. Auch wegen
höheres des Volumen als Saudi-Arabien oder höheres Volumen als aktuell?
Ich habe mir sagen lassen, also ich habe den Artikel von Tim Bösler gelesen, ich hatte es ja auch in der Story verlinkt, wenn ihr die genauen Zahlen nochmal nachlesen wollt, einfach auf tennismagazin.de gehen, ein bisschen runterscrollen. Ich habe es auch auf Twitter getweetet oder geht auf meinen Account, da ist der Artikel prominent oben zu finden. Du kannst ja nicht mit Saudi-Arabien mithalten finanziell, aber wenn du in die Nähe kommst, habe ich mir sagen lassen, so zwischen 70% und 90% des Volumens, dann könnte die ATP dann trotzdem in die westliche Richtung tendieren, weil das Gesamtpaket halt stimmt. Hier ist jede Session ausverkauft. Die ganze Stadt ist voll mit Sinner-Plakaten. Also der Hype ist real. Es wird auch komplett ausgeblendet, dass da noch ein Berufungsverfahren von der WADA vor dem obersten Sportgerichtshof wegen dem Dopingfall noch aussteht. Also eben tosender Applaus gestern bei der Nummer 1 Übergabe, Standing Ovations, tolle Atmosphäre. Da sprechen schon dieser Tennis-Hype spricht sehr für Italien. Das muss man halt einfach beobachten. Aber du kannst ja nicht finanziell mithalten. Aber was auch ganz interessant war, es gibt Wirtschaftsstudien, die sagen, dass auch wenn die italienische Regierung da sehr, sehr viel Steuergelder rein pusht, dass sie das wieder rausbekommen. Also die machen hier Plus, schaffen Arbeitsplätze, haben sogar das Bruttoinlandsprodukt gesteigert. Die Zahlen stehen alle in Tims Artikel. Dementsprechend sind die auch drauf und dran, das dann nochmal zu erhöhen mit gutem Gewissen. Jetzt habe ich hier einen mehrminütigen Monolog gehalten und so sieht es bei mir ein bisschen aus. Wir können gerne gleich nochmal ein bisschen ins Detail gehen, aber zunächst.
Ja, ist aber schön zu hören, dass auch mal ein Tennis-Event irgendwie erfolgreich vermarktet wird und auch mal schwarze Zahlen schreibt, wenn man das jetzt vergleicht mit beispielsweise Versuchungen im Davis Cup oder auch zahlreichen Tour-Events, wo man sich dann schon fragt, okay, warum sind hier die ersten Runden speziell so leer, warum kommt da niemand, wie ist das? Mhm. Deswegen ist einfach mal cool zu hören, dass sowas auf breiter Ebene dann auch angenommen wird und sich dann halt am Ende auch rechnet, was natürlich dann auch den allermeisten Beteiligten natürlich dann auch sehr, sehr wichtig ist, genau.
Ja, die Slams machen ja jede Menge Geld und das ist ja hier das Premium-Produkt der ATP, das Jahresendprodukt der besten 8 Spieler und Doppelpaarungen, und für die ATP ist das sehr, sehr wichtig. Manche für die Spieler natürlich auch, das Preisgeld ist auch sehr gut, aber es gibt auch Leute, die sagen, ja, so die wichtigsten Masters-Turniere sind vielleicht ein bisschen wichtiger als das ATP-Finale oder zumindest prestigeträchtiger. Ich sage immer, eigentlich ist es so nach den Slams schon das wichtigste Turnier, und dementsprechend mit dem Tennis-Hype funktioniert das hier. Die Italiener haben ja keinen, so wie wir Deutschen auch, keinen Grand Slam und haben natürlich ein Masters, was uns schon wieder fehlt. Ich glaube, Yannick Sinner hat gerade gewonnen. Es hat hier ein bisschen gewackelt. Ich gucke gerade mal nach. Ja, 6-4, 6-4. Also wenn der Bildschirm gerade gewackelt hat, dann lag das daran, Sinner damit mit 2 Siegen so gut wie weiterkommen konnte er noch nicht, weil Daniel Medvedev heute gegen Alex de Minaur gewonnen hat, aber so gut wie weiter. Genau. Also für die ATP ist das ganz wichtig und wird auch sehr gut vermarktet. Also es stimmt hier vieles. Moderne Gestaltung, ohne es zu übertreiben. Ein DJ, der zwischen den Spielen, also innerhalb des Spiels, in den Pausen Musik macht. Die Videoeinspieler sind mir einen Ticken zu lang, einen Schnuff zu lang. Ein Schnuff zu langatmig, sehr gut gemacht, aber zu lang. Aber ansonsten richtig gut. Kann man nicht meckern, habe ich deutlich schlechter gesehen. Die geben sich auf jeden Fall Mühe. Das passt.
Okay, was für Videoeinspieler meinst du? Auch beim Seitenwechsel oder?
Ja, oder zum Beispiel beim Einlaufen. Beim Einlaufen, ja. Genau, kurz bevor die einlaufen, werden Videosequenzen der Spieler aus dem Jahr gezeigt, mit Hausmusik untermauert. Ah, okay. Sehr schöne Sequenzen, aber die gehen fast 30, 35 Sekunden. Dann laufen die Spieler nochmal mit Einlaufkindern, die auch aus einem Turiner Krankenhaus diese Woche sind, ein. Dann 5 Minuten Warm-up-Phase. Gestern die Trophäenübergabe dauerte auch 20, 25 Minuten. Es hat schon sehr lange gedauert, bis dann das eigentliche Tennis losging. Und für die Nicht-Tennis-Freaks ist das ein Ticken zu lang, finde ich. Aber die Qualität, also der Einspieler war überragend und hat auch Bock gemacht, aber man hätte es ein bisschen kürzer halten können. Bevor wir hier bei mir noch mehr ins Detail gehen, du siehst schon, ich kann heute, das ist ja immer so, wenn man vor Ort ist, ne? Man hat die ganzen Eindrücke, so wie damals in Paris auch vor ein paar Monaten, das war ja auch eine unserer meistgeklickten Folgen, dann kann man natürlich viele Insights geben, aber ich möchte ganz kurz mal den Ball zu dir rüberspielen nach Kanada. Du spielst einen Challenger, nachdem du 2 Futures eingestreut hattest. Und hast ja,
3 gestern, sogar, 3 Futures.
3 waren es sogar, ja. Und hast ja. Am Montag gestern parallel zu Alexander Zverevs Erstrundenmatch ist ja kein Erstrundenmatch, ein Vorrundenspiel, aber dein Erstrundenmatch gespielt gegen einen Top-200-Spieler aus Argentinien. Du hast gut gespielt, ich habe parallel ein bisschen geguckt und du sagst aber, im Vergleich zu den anderen Spielern, die deutlich schlechtere Ranking-Position hatten in den letzten Wochen, war der gar nicht so gut, das kann man, glaube ich, hier öffentlich so sagen, in Relation natürlich zu der Ranking-Position, und du gibst gar nicht mehr so viel auf Ranking-Position.
Ja, also zuerst einmal wurde mein Match zum Glück nicht von zu langen Videoeinspielern gestört. Auch die Musik in den Seitenwechseln war angemessen leise. Nee, ist kein Vergleich zu dem Masters oder zu dem Final, wo du gerade bist. Ja, ich habe hier meine erste Runde gewonnen, und auch der Spruch mit LK18 vorhin war natürlich darauf abgezielt, nochmal hervorzuheben, wie hoch das Level meines Erachtens bei den Future-Turnieren inzwischen geworden ist. Ich bin jetzt auch schon ein Jahrzehnt dabei, und früher war es, fand ich, nicht so, dass die Nummer 500, 700, 1000 gegen einen Spieler, der vielleicht 200, 300 steht, absolut mithalten kann und am Ende vielleicht ein, zwei Punkte oder ein, zwei Spiele dann entscheiden. Und bei den von dir angesprochenen Future-Turnieren habe ich mich ergebnistechnisch schwer getan. Ich habe ein Halbfinale gespielt und sonst in der ersten und zweiten Runde verloren und habe nur gute Matches gespielt und musste einfach an den Tagen anerkennen, dass der Gegner besser war und ich da nichts machen konnte. Obwohl ich sehr, sehr gut gespielt habe. Es war kein Match dabei, wo ich gesagt habe, ja, da lief nicht viel zusammen, schlechter Tag, abhaken, wie auch immer, sondern die haben alle richtig, richtig gut gespielt. Und dann komme ich hier an gegen Nummer 175, 3 gesetzt, jetzt wieder auf Challenger, Spiel tennismäßig vom Gefühl her mein schlechtestes Match und gewinnen relativ leicht, 6-4, 6-4. Und fand, der hat mir am meisten leichte Fehler gegeben, der hat am harmlosesten gespielt und war eigentlich der schwächste Gegner der letzten Wochen.
Vielleicht hat er auch Jetlag gehabt.
Ja, der hat schon ein Turnier in Amerika vorher gespielt, auch
okay.
In der Halle auf Hartplatz. Also der war schon akklimatisiert. Das ist natürlich schon immer Tagesform, will das jetzt auch nicht zu hoch hängen, aber meine Grundaussage wird schon sein, dass das Level bei den Futures inzwischen so verdammt hoch geworden ist, dass es ja kaum noch einen großen Unterschied macht, ob man jetzt Challenger spielt oder Future. Ich meine, auf der anderen Seite kann man jetzt auch sagen, dass ein Shapovalov beispielsweise sich auch vor ein, zwei Monaten noch auf Challenger-Turnieren mehr als schwer getan hat und da jetzt auch nicht durchmarschiert ist, jetzt ein ATP 250er gewinnt. Das fasst einfach so die Gesamtsituation, finde ich, was das Level angeht, ganz gut zusammen, dass da vieles einfach sehr, sehr eng beieinander ist. Es dann natürlich viel um Konstanz übers Jahr geht, um Anpassungsfähigkeit und sich das dann natürlich auch auf dein Ranking auswirkt. Ja, je besser du das schaffst und je konstanter du spielst, desto höher wirst du stehen, keine Frage. Aber für ein Match an einem Tag, da ist einfach sehr, sehr viel möglich und ja, möchte jetzt auch meine Leistung hier jetzt nicht abwerten. Es war, aber fand ich nicht das hochklassigste Match, obwohl ich viel Lob von zu Hause bekommen habe, von Leuten, die viele Matches von mir sehen, fanden es sehr, sehr gut. Es hat sich überhaupt nicht gut angefühlt und deswegen ging dieser Sieg viel leichter von der Hand als in den letzten Wochen und das einfach nur nochmal so als Einordnung, Unterschied, Future Challenger, genau.
Warum hat es sich nicht leicht angefühlt?
Ja, ist wahrscheinlich schon noch ein bisschen die Zeitumstellung. Ich habe zwar die letzten Nächte hier gut und lange geschlafen, aber man merkt halt schon, dass man deutscher Zeit 3-4 Uhr nachts dann erst ins Bett geht und dann bis in den Tag hinein schläft. Das heißt, die ersten Tage ist man halt schon nicht ganz so scharf von der Wahrnehmung her. Hab dann gefragt den Supervisor, ob ich auch am Dienstag erst spielen kann, also einen Tag später. Es hat dann leider nicht geklappt. Also Montag ist eigentlich, wenn man aus Europa kommt, die denkbar ungünstigste Ansetzung. Dann noch nicht mal in der Früh, sondern halt auch noch am Nachmittag, was dann deutscher Zeit schon wieder ja gegen fast 0 Uhr ist, glaube ich, oder so. Aber ich habe um 23 Uhr war ich fertig. Das sind halt alles so Sachen, die ein bisschen reinspielen und dazu führen, dass man sich jetzt vielleicht nicht ganz so bei 100% fühlt und auch das Gefühl, das Spielgefühl und den Ball halt nicht so im Schläger hat, wie wenn man ja eine Woche in Europa trainiert auf dem Belag und dann ins Match geht.
Dazu hatte ich als Podcast-Partner, aber als auch als Kumpel eine Frage, wie kommt man nach nicht so guten oder ergebnistechnisch nicht so guten Future-Turnieren zu dem Selbstvertrauen, einmal um die halbe Welt zu reisen zu einem Challenger-Turnier? Ging es nicht anders von der Planung oder was war
die Gedanken? Ja, es ging schon. Also es gibt auch einen Challenger in der Halle auf Hardcourt in Frankreich gerade. Da wäre es nur halt so gewesen, dass ich hätte Quali spielen müssen. Mhm. Und ich letzte Woche nicht gespielt habe. Das heißt, ich war zu Hause, konnte entsprechend frühzeitig hier anreisen. Und da habe ich einfach gesagt, okay, für eine Woche Hauptfeld lohnt es sich dann auch, die weite Strecke zu fliegen. Du hast natürlich die Zeitverschiebung, also, aber es ist halt so, dass du inzwischen, ja, München-Lyon wahrscheinlich auch mit Zug, mit Umsteigen netto 11-12 Stunden unterwegs bist. Und München-Montreal waren jetzt 8 Stunden Flug. Wir waren sogar in 7 da, weil Kapitän gesagt hat, der Wind war sehr günstig. Also fand ich auch krass, dass wir wirklich so viel rausgeholt haben. Und dann war es halt einfach eine Entscheidung dahingehend, dass ich gesagt habe, ich möchte Hauptfeld spielen. Spielst halt direkt für mehr Punkte, hast ein bisschen mehr Preisgeld und die Gegner sind wahrscheinlich hier im Hauptfeld so wie in Lyon in der Quali oder vielleicht die schwächeren Hauptfeldspieler. Und das ist dann einfach eine Abwägungssache und mehr als
verstehe.
Dem Ganzen eine Chance geben kann man nicht. Es gibt nie eine Garantie für irgendwas. Aber das hatte jetzt weniger was mit Selbstvertrauen zu tun, sondern du machst halt deinen Plan so, wie du denkst, dass du am besten vorbereitet die bestmögliche Leistung bringen kannst. Und jetzt nach den Future-Turnieren würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht hingehen. Du kannst deine Meldungen ja eh nicht mehr anpassen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, okay, ich habe jetzt da nicht so gut gespielt, deswegen ändere ich meinen Turnierplan. Wie gesagt, geht praktisch so kurzfristig nicht mehr. Und grundsätzlich, wie gesagt, habe ich da keine schlechten Matches gespielt. Und ich sehe auch immer den den Prozess des konstant Besserwerdens und versuche eigentlich Ergebnisse, auf die du halt auch nicht immer zu 100% Einfluss hast, natürlich, weil da immer noch ein anderer mitspielt oder du mal ein bisschen Pech hast, wie auch immer, dann versuche ich das eher als Prozess insgesamt zu sehen und so Rückschläge und Niederlagen nicht ganz so wichtig zu nehmen. Also ich merke halt, dass ich das mit den Jahren immer besser und besser schaffe.
Sehr gut. Ja, jetzt ist es schon gar nicht mehr so mutig. Ich fand es mutig, aber vor allem bist du jetzt auch erstmal schon dafür belohnt worden. Und du bist ja sowieso jemand, der sich nicht so von kurzfristigen Dingen beeinflussen lässt und da seinen Weg geht.
Deswegen. Ja, aber das belohnt worden ist halt auch immer schwierig, weil du kannst auch die Entscheidung nicht dann aufgrund dessen beurteilen, wie es am Ende ausgegangen ist. Weißt du, weil
das meinte ich ja.
Die erste Runde verlieren. Ja, klar, ich kann Finale spielen. Das alles liegt, glaube ich, eher an deiner Vorbereitung und das, was du in Wochen, Tagen, vielleicht auch Monaten vorher investierst, als an der Entscheidung an sich. Du kannst die Entscheidung zu dem Zeitpunkt halt nur auf Basis der Informationen treffen, die du wirklich zu dem Zeitpunkt hast, musst dann eine Entscheidung treffen, aber dann im Nachhinein zu sagen, okay, weil du Halbfinale gespielt hast oder weil du erste Runde verloren hast, war es jetzt die richtige Entscheidung, finde ich extrem schwierig. Du kannst sagen, ja, es hat gut geklappt oder es hat nicht gut geklappt, aber die Entscheidung an sich ist schwierig zu bewerten aufgrund des Ergebnisses, finde ich.
Ich meinte ja, du machst es sowieso nicht von so kurzfristigen Erfolgsdingen abhängig, aber es ist trotzdem schön, wenn es erfolgreich ist, weil ich kann mich auch an genügend Momente dieses Jahr erinnern, wo du mal knapp verloren hast, wo mehr drin gewesen wäre, wo Schläger nicht ankamen oder so. Deswegen, so meinte ich, das hast du auf jeden Fall verdient. Ja, liebe Hörerinnen, da sind wir wieder. Doch nicht ganz so perfekt vorbereitet. Der Akku hat nicht ganz gehalten. Jetzt habe ich nochmal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde geladen und bin wieder hier in meinem provisorischen Studio. Denkt euch einfach, dass wir eine ganz teure Werbung gerade dazwischen geschaltet hätten und uns sehr viel Geld dazu verdient hätten. Stattdessen habe ich mich wieder hier aus den Katakomben bewegt und war gerade bei der Pressekonferenz von Taylor Fritz. Und lieber Wolli, auf die Pressekonferenz von Yannick Sinner verzichte ich gerade für dich, weil er ist verspätet. Wir sind da in so einer WhatsApp-Gruppe, die akkreditierten Journalisten, wo immer Zeiten reingeschrieben werden. Und dann kann es sein, dass der Pressesprecher noch schreibt, wenn es Verspätung gibt. Und er hat sich jetzt verspätet. Und da es jetzt schon 11:30 ist,
ich glaub, die läuft
hast
jetzt.
Du die,
haben
die Priorität dir
nur nicht bekommen, Bescheid gesagt.
Ja, weil
deine Fragen werden eh nicht zugelassen.
Manchmal, nee, das, ich hätte ja fast keine Akkreditierung bekommen. Habe ich das eben schon erzählt eigentlich?
Ja, du meintest, es war schwer.
Habe ich das vorhin erzählt?
Also in Italien,
ja, genau. Also ich
bist du halt so ausgesperrt.
Ich glaube, so ein bisschen hat es denen auch gut gepasst. Das ist jetzt eigentlich schon zu kritisch, dass ich das sage, aber dass ich zu spät war für die Akkreditierung eigentlich. Ich weiß nicht, ob die da noch Angst haben, dass ich dann irgendwie gefährliche Fragen stelle oder so, aber ich habe auch das Gefühl, je mehr ich TV und Radio mache für die Öffentlich-Rechtlichen, desto weniger gefährlich bin ich, weil ich ja darauf angewiesen bin, dass ich diese Interviews bekomme. Wenn ich jetzt die ganze Zeit hier wie rumlaufe und bei den anderen Pressekonferenzen nur investigative Fragen stellen würde, dann könnten die theoretisch halt auch sagen, ja gut, Edgy-Badge kannst du gerne machen, aber dann geben wir dir halt keine Interviews mehr. Und früher war ich so naiv, dass ich das gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Jetzt spüre ich diese Schwingungen schon ab und zu. Deswegen muss man auch gucken, wie man das alles handhabt, gerade wenn man selbstständig ist und davon abhängig ist, dass man dann auch gewisse Sachen abliefert für die Honorare. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, und das hat ein bisschen was damit zu tun, manchmal, so funktioniere ich, juckt es dann doch so, es fängt so an mit so einem Kribbeln in den Fingerspitzen. Also ich habe schon, ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe schon hunderte Male Pressekonferenzen betreten, ohne die Absicht, eine Frage zu stellen, wirklich. Und dann geht die Pressekonferenz los und dann entwickelt sich so ein Gefühl, das fängt an mit Fingerkribbeln, geht dann so hier so in die Arme rein und geht in den Kopf rein und dann so, ah okay, ich möchte doch eine Frage stellen. Und dann melde ich mich. Und das ist auch ein ganz eigenes Spiel für sich. Wann hebst du deinen Arm, um die Frage zu stellen? das ist auch ganz entscheidend, weil je voller die Pressekonferenz ist, also es ist mir auch schon passiert, während der Pandemie bei einer virtuellen Pressekonferenz, da hatte ich so Angst, da hatte ich einen Auftrag für Zeit Online 2020 bei den ATP Finals aus meiner Wohnung in Hamburg, um über Twitch zu berichten, weil die ATP Tour hatte eine Kooperation, Andy Murray und Gael Monfils haben da, das hast du vielleicht mitbekommen damals, parallel zu den Spielen auf Monfils Kanal gestreamt, und die ATP hatte angekündigt, das ist jetzt 4 Jahre her, dann auch einen eigenen Kanal zu machen, um da Fuß zu fassen, ist jetzt 4 Jahre später immer noch nichts passiert. Und ich hatte das Zeit Online gepitcht und die haben es genommen, und dann hieß es aber, stell doch bitte den anderen Spielern auch die Frage, was sie davon halten. Ja gut, und bei ATP Finals sind halt ja nur Starspieler, und dann habe ich halt bei, dann dachte ich mir, da war ich auch, also das hätte ich heute auch nicht mehr gemacht, dachte ich mir, ich frage jetzt Rafael Nadal. So, der ja am wenigsten mit Twitch zu tun hat, der von seinem.
Also, was soll der dazu sagen?
Ich wollte einfach nur für den Namen. Weißt du, so manchmal suchst du Aussagen weil du dann sagen kannst, Rafael Nadal kommt in einer Story vor. Auch mit der Sturm- und Drangphase damals mit Ende 20. Das Schlimme war, es war über Zoom, und ich hatte halt Angst, dass ich gar keine Frage bekomme. Meistens sind es ja dann so 7, 8 Fragen in Englisch, bevor es ins Spanische geht.
Und du bist als erstes rangekommen.
Dann habe ich diesen Finger bei Zoom sofort, weißt du, kennt man ja aus den beruflichen Dings. Und die ATP hat eiskalt, die ATP hat eiskalt die erste Frage gegeben. Und das wäre in echt niemals passiert. Wenn ich in echt bei Rafael Nadal die Hand gehoben hätte zuerst, wäre ich trotzdem höchstens als 5. oder 6. drangekommen bei den erfahrenen ATP-Pressesprechern. So. Ja, auf einmal habe ich das Wort bekommen, und jetzt 4 Jahre später hätte ich dann, glaube ich, so reagiert und gesagt, oh sorry, I didn't intend to ask something. Oder hätte halt irgendwas Seichtes
gefragt. Eine andere Frage gestellt.
Weil die erste Frage auf der PK darf niemals sowas sein oder was Investigatives. Der soll erstmal ein bisschen ins Reden kommen. Und
so. Ja, aber warum investigativ?
Dann habe ich ihm die Frage
fast.
Ja, oder halt nichts Nerdiges, oder es sollte zum Spiel sein.
Ja, genau. Ja, genau.
Wenn du bei einer Pressekonferenz, bei einem Turnier bist, sollten die ersten Fragen nah beim Spiel sein. Danach siehst du ja, wie der Spieler oder die Spielerin reagiert. Ist er oder sie in der Stimmung, länger zu reden, und dann kann man noch weggehen davon. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz. Ja gut, ich habe es dann halt durchgezogen, und die Technik war auch nicht perfekt, und Nadal dann so, sorry? Okay, what? Und dann hat er so seinen Agenten angeguckt, so, no, I don't know what Twitch is. Irgendwie sowas, ja. Und dann wurde ich natürlich auch gehatet von gewissen Journalisten, wo ich jetzt auch 4 Jahre später sage, ja, zu Recht. Aber ich wollte es halt durchziehen. So, das mal nur, jetzt sind wir schon wieder abgekommen, aber weil ich erzählen wollte, wie es bei Pressekonferenzen abläuft. Und eben war so ein Moment, ich habe ja gar keinen Auftrag, über Taylor Fritz zu sprechen, aber ich beobachte in den letzten 35 Stunden, 36 Stunden, die ich jetzt hier bin, dass es halt gar nicht über die negativen Auswirkungen des Sinnerfalls hier geht, dass das komplett ausgeblendet wird. Und dann habe ich eben so am Anfang der Pressekonferenz gesagt, vielleicht solltest du mal dazu was fragen, ob er, und dann habe ich eine halbe Minute so in meinem Kopf entwickelt, so, ob ich eine Frage stellen könnte, Taylor, mal so ganz generell gefragt, vor dem Spiel, während dem Spiel, nach dem Spiel oder ganz generell, denkt man eigentlich als Gegner daran, dass dann noch ein Berufungsverfahren der Welt-Anti-Doping-Agentur vor dem obersten Sportgerichtshof ist oder so. Und dann hatte ich die Frage entwickelt, und es waren schon so 2 Fragen, und dann habe ich die Hand gehoben bei der Pressesprecherin. Und dann waren aber schon 2, 3 andere davor, und ich bin mir nicht sicher, ob ich noch dran gekommen wäre oder nicht. Und dann hat sie mir irgendwann, die macht dann immer so zack, 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 dann weiß man, wer die nächsten 3 Fragen stellt, und da war ich schon dabei. Und der vor mir, ich kannte ihn gar nicht, war ein internationaler Journalist, also ein Italiener war er definitiv nicht, und hat die Frage dazu gestellt, anders formuliert, ob er sich wünscht, dass es da zeitnah eine Entscheidung gibt, damit die ganze Sache mal gelöst wird. Und Taylor Fritz hat dann auch ganz professionell darauf geantwortet, dass seine Meinung eigentlich nichts zählt, also weil er eh keinen Einfluss darauf hat, dass er sich aber wünscht, dass das zeitnah jetzt mal entschieden wird, weil nur, so hat er es gesagt, nur Sinner und sein Team genau wissen, was passiert ist. Und seine Meinung zähle nichts, aber fürs Tennis sei es gut, dass es dann mal eine Entscheidung gibt. Ich habe übrigens gehört, dass das so im ersten Quartal 2025 passieren soll, die Entscheidung. Und die italienischen Journalisten, die da schon auch versammelt waren, weil ja direkt im Anschluss Jannik Sinner kommen sollte, da hat auch der ein oder andere, die ein oder andere, die Augenbrauen gehoben. Aber so läuft das manchmal. Und dann, jetzt war ich nicht der Buhmann, gut, und habe trotzdem meine Antwort bekommen. Ich finde es manchmal wichtig, dass man Themen, die halt in der Realität da sind und so ein bisschen surreal ausgeblendet werden, dass sie bei einem Turnier trotzdem irgendwie besprochen werden. Ja.
Ja, kann ich verstehen.
Aber für meine Woche dann doch gut, dass ich es nicht war. Und diesen Podcast wird auch niemand von der ATP hören. Von daher kriege ich dann hoffentlich weiter meine TV-Interviews. Nee, man weiß es ja, und man kann es ja auch nicht, das ist ja auch, ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker, ich kann viel erzählen, aber jetzt zum Beispiel, wenn ich die Frage gestellt hätte, und gestern habe ich ja das Zverev-Interview bekommen, und morgen würde ich es dann nicht bekommen, dann
weißt du, was hätte ich meine. Hätte es auch Zufall sein können.
Hundertprozentig. Was ich also ich wollte noch ein bisschen über ein paar Themen sprechen, aber wir hatten ja vor der Pause über dich in Kanada gesprochen und was ich eigentlich immer mache. Ich möchte noch mal ganz kurz von dir wissen, wie die Gegebenheiten sind. Du kannst ja noch mal kurz für die, die es nicht wissen, sagen, wo bist du genau? Wie ist das Challenger organisiert? Sind die Bedingungen gut? Und sind die Bälle gut? Und dann haben wir eine gute Überleitung. Ich bin so ein guter Host.
Hör auf damit. Das reicht. Nee, es ist ein super Turnier hier, muss ich sagen. Also die Wahl, das Turnier zu spielen, ist deshalb auch so gefallen, weil es sehr, sehr gut zu erreichen ist. Blöd gesagt, auch wenn es Kanada ist, wie gesagt, München, Montreal, 8 Stunden planmäßiger Flug, deswegen sage ich 8 Stunden planmäßig, ja. Es ist nicht viel länger von der Reise her als zu einem anderen Ort in Europa teilweise, wo man halt auch einen halben Tag unterwegs ist und dann wird man vom Flughafen abgeholt, dann wird man zum Hotel gefahren, das ist so 1,5 Stunden, ja, schon nochmal ein kleines Stück, also ist jetzt auch nicht Montreal Innenstadt, sondern schon in einer Ortschaft außerhalb, hier ist jetzt nicht wirklich viel, aber...
Die Abstände sind ja auch Wahnsinn in Kanada und USA, das kann man sich immer nur vorstellen, wenn man dann auch mal da war, ne?
Ja, ist schon eher weitläufig, sagen wir es mal so, und... Für eine Woche ist es hier, also für eine Woche Turnier ist super. Hotel ist sehr, sehr nah an der Anlage. Die Anlage ist sehr, sehr gut. Schöner Center Court, gut besucht. Die laden sehr viele Schulklassen ein, täglich. Also auch untertags sind die Tribünen eigentlich ziemlich gut gefüllt. Es gibt eigentlich nur 2 Matchplätze und 2 Trainingsplätze. Alle 4 Plätze sind in einer Halle direkt nebeneinander. Also sehr, sehr effizient einfach den Raum genutzt. Ansonsten, was in Kanada wohl üblich ist, sehr, sehr viele ehrenamtliche Helfer und Helferinnen, die hier mitwirken, die sich dann um die Organisation, Spielerbetreuung, Essen, Shuttle, alles kümmern. Deswegen, wenn man viele helfende Hände hat, dann geht so ein Event auch immer ganz gut für Zuschauer und Spieler vonstatten. Und deswegen, normale Indoor-Hardcourts, also da gibt's jetzt nichts auszusetzen und du hast es angesprochen, die Bälle hier, wir spielen die Wilson US Open, das ist in Nordamerika, was ich so mitbekommen habe, relativ gängig, gehören auf jeden Fall zum oberen Drittel der Ballauswahl übers Jahr gesehen und deine Überleitung vielleicht jetzt mal den Steilpass spielen, da ging es natürlich um die Ballqualität, um die Unterschiede der Bälle
Ich möchte deine Expertise sowieso noch ein bisschen mehr ausnutzen, um überzuleiten. Bist du denn fühlig bei Bällen? Also bist du sensibel auf der Profitour, was Tennisbälle angeht, was die unterschiedlichen Marken und die Wechsel von Woche zu Woche angehen? Oder bist Absolut. Du da sehr,
ja? Okay. Ja, also dann wählst, was heißt du, also ich wähle Turniere aus, auch nach gespielten Bällen. Es gibt
geil
Ballarten, die mir überhaupt nicht liegen, wo ich dieses Jahr auch reihenweise, also eigentlich jedes Mal erste Runde verloren habe. Es gibt Bälle, die sind auf Sandplatz.
Magst du sagen, welcher Ball das ist?
Nee, Marke kann ich nicht sagen. Nee, ernsthaft okay. Nicht. Also es gibt Bälle, die sind besser, es gibt Bälle, die sind schlechter. Aber da muss sich jeder sein individuelles Gefühl erarbeiten und sein eigenes Urteil fällen. Aber es ist definitiv ein wichtiger Faktor. Also nach Belag kommt auf jeden Fall schon Ball vor Anreise, würde ich fast sagen. Also wie schwierig ist es, da hinzukommen, wie weit ist es weg?
Ball vor an. Okay, krass.
Ja, klar, ich meine, es ist dein Beruf, du musst dafür
Turniere
gehen, wo deine besten Bedingungen für dich sind. Ja, natürlich. Also wenn jetzt ein kleiner Unterschied zwischen den Bällen ist und das eine Turnier ist in Brasilien, das andere in Kassel, ja, da wird jetzt der Ball wahrscheinlich nicht den Ausschlag geben. Aber wenn es vergleichbare Turniere gibt, werden sicher Präferenzen auch für den gespielten Ball gefällt, sag ich mal. Und dass die Ballqualität in den letzten Jahren, das ist das Thema, auf das du überleiten wolltest, nachgelassen hat, das war auf jeden Fall subjektiv spürbar. Ja, und hat man sich auf jeden Fall auch viel darüber unterhalten, dass die Bälle grundsätzlich länger gehalten haben, dass wenn man fürs Training einen Ballwagen, einen Ballkorb aufgemacht hat, dass man da ja selbst im Nachwuchsbereich teilweise vielleicht 2-3 Wochen spielen konnte. Und heutzutage sind eigentlich die Bälle nach einer Woche, ein kompletter Ballwagen ist der auf jeden Fall reif für den Wechsel.
Voll, voll cool, dass du das schon mal so eingeleitet und auch verständlich erklärt hast. Tischtennisspieler werden auch ein bisschen geschmunzelt haben. Es gab vor 10 Jahren den Wechsel von Celluloid auf Plastik. Celluloid ist ja entzündbar und das war die offizielle Begründung. Aus Umweltschutzgründen wurde das dann weltweit umgestellt, also vom niedrigsten Amateurbereich bis im Profibereich keine Celluloid-Bälle mehr und auf Plastik gegangen. Und die nehmen generell weniger Spin an. Und da gibt es auch natürlich 8, 9, 10, 11, 12 verschiedene Marken und die Unterschiede sind arg extrem. Und da gibt es auch, also ich fühle das auf dem Amateurlevel genauso. Meine Freunde, die das jetzt hören und meine Teamkollegen, die werden sich kaputt lachen, weil ich habe eine Allergie gegen Yola Flash.
Yola ist ja die bekannteste Marke, oder? Ja, Yola, ey. Selbst im Supermarkt gibt so Yola-Sachen.
Das sind diese Schildkröt 19-Sterne-Schläger von früher, wo du dann in der Grundschule, hast du das eigentlich auch gemacht in der Grundschule, guck mal, mein Schläger zieht so an den Haaren.
Nee, ich war nie ein großer Tischtennisspieler,
ja, wie du gesehen hast. Deine Reaktion, sagen was anderes an der Tischtennisplatte. Nee, aber meine Aufstiegsmannschaft hat sogar beim Aufstieg, hat ein Kollege dieses Flash eingespielt, von Queen ist das, glaube ich, um mich ein bisschen aufzuziehen, weil der nimmt extrem wenig Spin an und springt flacher ab und ich liebe Spin und ich ziehe sehr viel auf Unterschnitt, also Slice dann sozusagen, also im auf Tennis übertragen wäre es dann der Vorhandball auf einen Sliceball. Im Tischtennis schlägst du zum Beispiel mit viel Schnitt auf, kurz, dass jemand nicht angreifen kann. Der muss dann den Unterschnitt passiv zurückspielen, also so eine Art Slice, und dann kannst du praktisch auf Unterschnitt eröffnen mit viel Rotation, und auf dem Niveau, auf dem ich mich befinde, ist das immer eine sehr gute Eröffnung. Bei den Profis wird eröffnet und drüber gegangen. Auf dem gehobeneren Amateurniveau ist sehr schwer, auf einen Topspin mit viel Rotation aktiv drüber zu gehen, dann kommen meistens nur passive Blockbälle und dann kannst du dein Spiel gestalten. So. Und der Ball lässt das nicht so gut zu, weil ich eher nach oben ziehe und mit dem Ball musst du mehr nach vorne gehen. Und da ist das bei mir so. Und wir spielen einen Gewo-Ball, der wird auch in Hessen bei offiziellen Veranstaltungen gespielt. Und ganz, ganz viele Spieler mögen den nicht. Und ich liebe den und habe den natürlich dann auch, das ist der Vorteil als Vorsitzenden, bei mir im Verein integriert. Du darfst als Verein entscheiden, bei Heimspielen, egal auf welchem Niveau, was du spielen willst. Weiß gar nicht, ob das in der Tennis-Bundesliga auch so ist oder ob da bei jedem Spiel die gleichen Bälle benutzen. Kannst du das kurz
aufklären? Sind immer die gleichen, ja. Okay. Immer die gleichen in der Bundesliga.
In der TTBL im Tischtennis weiß ich es gerade gar nicht, deswegen lehne ich mich nicht aus dem Fenster, aber in den Ligen, in denen ich mich befinde und Oberliga, weiß ich es auch, da darfst du als Heimmannschaft wählen. Das sind dann schon Vorteile. Und auf Turnieren schlage ich dann auch mit meinem Ball bessere Gegner. Aber wir treffen
ja. Gibt es da nicht auch so Sterne bei dir beim Tischtennis? So ein Sterneball, zwei Sterneball,
nee, drei Sterneball? Das ist nur so Steinplatten-Denkweise, wenn du auf Einzelne spielst.
Okay. Gibt's also das du nicht spielst mehr. Nur drei Sternebälle.
Genau, die drei Sterne. Also es gibt tatsächlich Trainingsbälle und Spielbälle. Dieselbe Marke, derselbe Ball als Trainingsball und als Spielball. Das merkst du dann schon nochmal, dass die Qualität, also die Profis zum Beispiel, drehen die Tischtennisbälle auch aus vor einem Spiel. Das kann ich zum Beispiel gar nicht mit meiner Behinderung gut. Also wenn ich das machen will, muss immer ein Kollege für mich machen. Die nehmen dann zwei Finger und drehen den so an, dass der Ball Rotation annimmt. Auf dem Tisch liegend einfach, weißt du. Also nicht auf, jetzt hätte ich fast dotzend gesagt, nicht aufspringend, sondern liegend. Ja. Und anhand dessen, wie der Ball sich dann dreht, sieht man, ob der Ball gut ausgerundet ist oder vielleicht eine
Delle hat. Okay, und da müssen die dann öfters Bälle weglegen, weil die nicht
ganz ausgerundet sind. Genau, die Profis bei Turnieren, bei Weltcup-Turnieren, bei internationalen Meisterschaften und vor Bundesligaspielen, lassen sich von den Schiedsrichtern mehrere Bälle geben, drehen die dann aus und geben den Schiedsrichtern dann die besten Bälle zurück und die werden dann im Spiel benutzt.
Ja, das machen wir ja beim Tennis bei den Ballkindern immer.
Ah, cool. Ja, klar, weil Profis
Nein.
sind natürlich am...
Ja, ich meinte, wir lassen uns auch immer Bälle geben und
ach so, ja, aber nicht
geben vor dem die Match. Dann wieder zurück, aber wir nicht, drehen die nicht aus, sondern wir wählen die aus, welcher Ball uns am besten gefällt und den besten Filz noch dran hat für den Aufschlag. Aber wäre auch mal interessant im Tennis, wenn du da irgendwie dem Schiedsrichter dann ein paar Bälle zurückgibst und sagst, nee, der gefällt mir nicht. Ja, ist natürlich alles ein bisschen feinfühliger.
Ja, genau, Profis sind halt am feinfühligsten, so, auf dem Niveau. Und ich merke es aber auch, dass es da Unterschiede gibt. Und das mal nur so. Das war jetzt eine sehr, sehr lange Überleitung, aber wir switchen ja manchmal auch zwischen den Sportarten und von den Rückmeldungen, die wir erhalten, hören uns ja auch viele. Also ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass eine hohe Prozentzahl aller Tischtennisspieler sich auch für Tennis interessieren. Tennis interessiert für Profi-Tennis natürlich, was bei Rückschlagarten ja auch in der Natur der Sache liegt. Jetzt aber zur eigentlichen Überleitung. Daniel Medvedev hat bei diesem Turnier angefangen zu sagen, dass er die Lust am Tennis verloren hat und das mit den Bällen zu tun hat, weil er kein Tempo mehr entwickeln kann im Vergleich zu früheren Jahren. Und es gibt einen internationalen Journalisten, der sich das zur Aufgabe gemacht hat diese Woche und die verschiedenen Spieler gefragt hat. Und er hat gestern nach Zverevs 6-4, 6-4-Sieg gegen Rublev diese Frage auch gestellt. Und Sascha war in der Laune, in einem sehr ausgeglichenen Zustand, diese Frage sehr, sehr ausführlich zu beantworten. Ich habe dir vorhin auch die Antworten geschickt für unser Interview. Die ist so lang, dass ich das jetzt nicht komplett vorlesen werde, aber es geht praktisch zusammenfassend darum, Sascha hat gesagt, dass das Ballthema ein sehr großes Thema für ihn ist, auch weil er im Players Council der ATP sitzt und das da auch schon Thema war und er sogar ein bisschen journalistisch aktiv geworden ist und Recherche betrieben hat, so hat er es gesagt, und verschiedene Firmen gefragt hat, was die Produktion der Tennisbälle angeht. Das hat er dann nicht weiter ausgeführt, aber was er ausgeführt hat, ist, dass er dann zu der Zusammenfassung gekommen ist, dass seit der Pandemie alle Firmen Kosten eingespart haben und ein anderes Material benutzt haben. Und das hatte zur Folge, das zitiere ich jetzt mal, they are using a different material, also die benutzen ein anderes Material für die Tennisbälle, was die Tennisbälle 30-60% langsamer macht im Durchschnitt, im Vergleich zu der Schnelligkeit, die sie vor der Pandemie hatten. Und das gelte nicht für eine Firma, sondern für viele Firmen. Er hat dann noch weiter diesen Monolog geführt, hat dann zum Beispiel den Dunlop-Ball, den auch Daniel Medvedev kritisiert hat, mal genutzt in diesem Monolog. Er hätte den selbst geliebt. Aber mittlerweile wäre es so, dass sie, wenn sie über den Platz fliegen, sofort größer werden. Und wenn sie größer werden, waren sie früher trotzdem am Durchfliegen durch die Luft und man konnte Tempo entwickeln und Winner schlagen. Und der Druck innerhalb des Balls ist nicht rausgekommen. Und mit diesem neuen Material wäre das jetzt anders. Der Druck wird praktisch rausgelassen. Er nennt das im Englischen Fluffs up. Und dann lässt der Druck drastisch nach, hat er gesagt. Und deswegen, so kam er zu der Zusammenfassung, hätten heutzutage auch mehr Spieler Ellenbogen- und Schulterverletzungen. Also er hat sehr viele subjektive Einblicke gegeben, ohne jetzt statt, so wie ich das jetzt als Journalist machen würde, ich müsste ja, wenn ich das in einem Artikel jetzt aufschreibe, keine Ahnung, Statistiken zu Ellenbogen- und Schulterverletzungen geben. Ich müsste natürlich die ganzen Ballfirmen anschreiben, fragen schriftlich, hat Herr Zverev Sie kontaktiert? Stimmt das, dass Sie ein anderes Material benutzen? Stimmt das? Haben Sie Tests gemacht, dass das 30-60% auf die Schnelligkeit der Bälle Einfluss hat? Deswegen ist das jetzt natürlich die subjektive Wiedergabe von Alexander Zverev, aber wir haben mittlerweile heute nach Medvedevs zweiten Spiel, derselbe Journalist hat danach gehakt und Daniel Medvedev hat die Ansichten von Alexander Zverev mal ganz grob bestätigt, dass er vom Gefühl dasselbe denkt, ohne aber die Recherchen gemacht zu haben. Er wüsste gar nicht, wie das ging, hat er gesagt. Das mal jetzt so kurz, um das Thema einzuführen. Jetzt kannst du mal als Tennisprofi sagen, ob du glaubst, dass Alexander Zverev da auf der richtigen Fährte ist.
Ja, also ich denke, unter Spielern ist es schon im grundsätzlichen Austausch der Tenor, dass die Bälle in der Qualität nachgelassen haben. Man unterhält sich eigentlich bei jedem ersten Training, sage ich mal, wenn man bei einem neuen Turnier ankommt, macht man sich zumindest Gedanken und man achtet darauf, wie sich der Ball anfühlt, wie spielt er sich, weil deswegen macht man ja auch die Trainingseinheiten vor dem ersten Match, um sich genau daran zu gewöhnen. Und wenn man dann halt irgendwie ein Gefühl hat, dann spricht man mal bewusster, mal unbewusster einfach mit anderen Spielern, wie deren Gefühl ist. Und ich habe jetzt einfach in den letzten Jahren niemanden gehört, der gesagt hat, die Bälle sind besser geworden. Und wenn man dann natürlich auch im Smalltalk darüber spricht, wie geht's dir, was hast du für Verletzungen, wo tut dir was weh, und dann hat der eine Ellenbogen, der nächste hat Handgelenk, und dann ist natürlich der Rückschluss schon öfters da, ja, aber auch die Bälle, die lassen so schnell nach und man muss irgendwie viel härter schlagen, weil weniger rauskommt, und dann hat man sich relativ schnell so sein Muster zusammengesetzt. Zu Saschas Recherche habe ich jetzt eine Mutmaßung, dass er vielleicht auf den Turnieren den ein oder anderen Vertreter getroffen hat und dann halt in einer ruhigen Minute mal über die Bälle gesprochen hat und der ihm dann das gesagt hat mit den Materialien und dann aber angefügt hat, ja, das ist bei allen Firmen so. So kann ich mir das vorstellen. Eher als dass er jetzt eine Mail an 6 Firmen geschrieben hat oder jetzt bewusst per WhatsApp irgendwen kontaktiert hat und da sich mehrere Quellen eingeholt hat, sondern ich glaube, was er in seiner Antwort einfach sagen wollte, dass er sich Infos eingeholt hat und dann wahrscheinlich sehr, sehr glaubhaft auch gesagt bekommen hat, ja, das ist bei allen so oder genau aus einer sehr, sehr guten Quelle. Aber dass ich das jetzt auch aus meiner Sicht so unterschreiben würde zu 100%. Ja, ist leider so. Und auch dieses Beispiel mit dem Dunlop, weil der vor 10, 15 Jahren, das ist der Dunlop Ford, den kennt, kennen sehr, sehr viele Tennisspieler, sagen wir es mal so, und da einigen sich auch sehr viele drauf, dass das der beste Ball war. Aber auch in der heutigen Zeit hat sich da viel getan und ich habe schon das Gefühl, dass die ein oder andere Ballmarke versucht, jetzt auch wieder in den letzten 6 bis 18 Monaten die Qualität wieder zu erhöhen. Also das Gefühl habe ich auch, dass einige Bälle wieder ein bisschen besser geworden sind, aber da gehen die Meinungen auch auseinander. Denn, auf ATP-Level ist natürlich der Ballwechsel auch immer gleich. Wenn man dann zu den Futures geht, da ist dann später erst im Satz der Ballwechsel und der zweite Ballwechsel ist dann wieder später. Das heißt, die Bälle werden nicht so schnell getauscht im Match, was auch nochmal einen Unterschied gibt. Und ja, deswegen sind sehr, sehr, sehr viele Faktoren.
Was meinst du mit später?
Also auf ATP Tour und Challenger ist 7-9 der Ballwechsel, also der erste nach 7 Spielen, der zweite dann nach 9 Spielen und immer wieder nach 9 und bei Futures erst 11-13. Genau.
Ich habe es anders verstanden. Ich dachte, weil weniger Ballkinder sind oder so, dauert es länger, bis die Ballwechsel gespielt werden und deswegen vergeht noch mehr Zeit, was die Qualität
Ich meinte den Ballwechsel tatsächlich, nicht die Rallye. Ja, gut. Aber das kann man schon so unterscheiden.
Wenn ich der Einzige, vielleicht war ich jetzt auch der Einzige, der das nicht verstanden hat, aber.
Naja, glaube
ja, okay,
ich nicht.
Aber das ist gut, dass ich jetzt auch direkt meine Bestätigung habe. Ich habe tatsächlich, wird dich vielleicht nicht überraschen, ich hab jetzt ein paar Firmen angeschrieben.
Nein, oder?
Doch.
Hast du echt? Okay.
Und ich habe noch keinen Auftrag. Ich habe aber die Idee schon an verschiedene Medien gepitcht.
Okay.
Und falls
aber ist auch
Zusage
interessant, ja.
Falls eine Zusage kommt, muss ich ja relativ schnell dann abliefern. Deswegen habe ich jetzt provisorisch als freier Journalist angefragt und hoffe natürlich jetzt, dass ich Rückmeldungen bekomme, die das. Ich meine, für die ist das natürlich jetzt auch kein Zuckerschlecken, wenn beim Final Eight Turnier mehrere Spieler die Marke kritisieren. Du erinnerst dich vielleicht nochmal an Dominic Thiem, der bei den US Open so viele Schuhe kaputt gemacht hat und dann auch über Adidas hergezogen ist, das On-Air. Natürlich jetzt nicht in dem Moment im Sinn, seine Marke zu beschädigen, sondern aus dem Affekt der Frustration. Aber das ist natürlich aus PR-Sicht das Schlimmste, was dir passieren kann. Jetzt Adidas als großer börsennotierter Konzern natürlich verkraften. Aber in der Tennis-Bubble ist das natürlich negative Publicity.
Ja klar, da gibt es ja auch den einen oder anderen Fall.
Deswegen bin ich gespannt, ob sie mir überhaupt antworten, wer da antwortet, ob sie dann direkt jemanden aus der Technik vorschieben oder nur den Pressesprecher. Ja, aber ich wollte es zumindest mal probieren. Und vor allem kannst du ja als Journalist, wenn du es offiziell probiert hast, in einem Text auch schreiben, dass sich die Firmen bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht äußern wollten. So, wenn du dann nachweisen kannst, dass du diese Mails geschrieben hast. Deswegen habe ich das jetzt mal gemacht. Ich finde das Thema sehr nerdy, aber sehr interessant. Mal gucken, ob ich es bei einem Nicht-Tennis-Medium unterbekomme. Ich habe sofort daran gedacht, dass es schwer zu beweisen ist, ob die Verletzungen zugenommen haben, kausal aus diesem Grund. Ich habe sofort an Tommy Haas gedacht, der früher mein Kindheitsidol war, der ja alleine, ich weiß gar nicht, ob 3 oder 4 Schulterverletzungen hatte und jeweils sehr lange ausgefallen ist und wieder zurückkam. Früher gab es diese Verletzungen auch. Da müsste man halt echt Vergleiche ziehen, Statistiken erheben und so weiter.
Ja, also, da spielen ja so viele Faktoren mit rein. Also
voll.
Zum einen natürlich die ärztliche Betreuung, aber zum anderen natürlich auch der Terminkalender, also der Turnierkalender. Also ich meine, kann man ja jetzt auch nicht abstreiten, dass die Belastung auch eher höher wird. Spiel vielleicht noch physischer mit den Jahren und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, jetzt Verletzungen auf einen Faktor runterzubrechen und darauf zu reduzieren, weil ich glaube, da spielen sehr, sehr viele Komponenten mit rein.
Ich glaube, wir haben das Thema ganz gut eingeordnet. Das ist auch eine der Stärken jetzt von dir in dem Podcast, dass man dann direkt die Meinung einholen kann, weil du halt ganz nah dran bist, sowohl auf dem obersten Niveau näher dran bist, als dann auch auf dem Challenger-Niveau direkt das von dir geben kannst. Die letzte Frage dazu, wenn die Profis sagen, das Material hat sich verändert, was meinen die denn damit im Detail? Weißt du das?
Ja, also es ging noch um die Beschaffenheit des Gummis im Ball. Mhm. Also, dass man halt einfach ein schlechteres...
Was benutzt man denn da?
Ja, bestimmte Art von Kautschuk, glaube ich. Also, es gibt ja wahrscheinlich wie bei Autoreifen, wie es da Qualitätsunterschiede gibt. Wahrscheinlich ist ein Formel-1-Reifen besser als der für einen Fiat Punto. Und da werden andere Materialien anders verarbeitet. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur der Grundstoff ist oder vielleicht dann auch die Verarbeitungsdauer, einfach die Qualität, die dann dazu führt, dass, Sascha hat es jetzt so beschrieben, dass Luft aus dem Ball geht und deswegen halt nicht mehr die Power generiert werden kann, weil er quasi weicher wird und nicht nur durch den Filz aufraut, das hat er vorher auch schon gemacht, aber dass halt das Gummi, also das Schwarze, was im Tennisball ist, halt eine andere Beschaffenheit hat und deswegen die Langlebigkeit und das gute Spielgefühl auch deutlich darunter leiden. Genau. Weil ich glaube nicht, dass jetzt der gelbe Filz anders ist. Da habe ich jetzt zumindest keinen spürbaren Unterschied, weder haptisch noch optisch gesehen. Muss wahrscheinlich schon halt quasi tiefer liegen, also im Ball, dass da irgendwas anders gemacht wird. Weil auch die Verpackung beispielsweise, wenn man es jetzt tot analysieren wollen würde, die Verpackung ist ja immer noch die gleiche Plastikkanne, die druckverpackt ist mit diesem silbernen Öffnungsteil. Also da hat sich ja jetzt nichts verändert. Ich glaube, kurz nach Covid hat sich auch die Häufigkeit von schlechten Ballchargen ziemlich gemehrt. Also es war dann schon so, dass man öfters so ganze Kartons hatte, wo dann alle Bälle irgendwie so schlecht waren, dass, sag ich mal, aus jeder dritten Dose einer nach 5 Minuten geplatzt ist. Das gab es vorher, glaube ich, fast nie. Und da hatte ich dann schon das Gefühl, dass manchmal so Restbestände einfach rausgeschickt wurden. Und ich finde auch, dass man beispielsweise in Europa, das ist jetzt auch sehr subjektiv, bei den Challengern zum Beispiel oder Turnieren bessere Bälle spielt als der gleiche Ball in Asien. Südamerika kann ich nicht beurteilen, aber ja, also ich hätte jetzt gesagt, dass Europa für Europa produziert ein Unterschied ist. Aber dahingehend besser.
Sehr interessant, ja. Geil.
Was ich auch mal erfragt habe, können auch gerne Korrekturen einflattern. Ich habe auch mal Fußballer gefragt, wie das da ist, weil man sieht halt im Fernsehen, ja, die spielen mit dem Adidas Champions League Ball, sieht total cool aus.
Geil, dann spielt man genau so Derbys
da. Und da habe ich die Rückmeldung bekommen, dass das gar keinen Unterschied macht. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen, weil vielleicht, also weiß nicht, das ist einfach anderes Spielgefühl, aber da ist wohl so, dass jeder Ball irgendwie gleich ist und da man sich nach ein paar Minuten dran gewöhnt hat.
Ja, krass. Ähnliche Gedanken habe ich auch. Also erstmal danke für deine Einordnung. Sei dir sicher, wenn ich da jetzt dranbleibe, werde ich dir damit auch ein bisschen auf die Nerven gehen. Wenn ich dann wirklich was darüber schreibe, dann werde ich deine Hilfe benötigen. Also vielleicht kriegst du eine Co-Autorenzeile dann oder so. Aber das ist sau interessant und ich habe exakt dasselbe gedacht. Ich habe mir nämlich gedacht, aus PR-Sicht, ne, für den jeweiligen Hersteller, in jeder Sportart, wo mehrere Marken benutzt werden und deine Marke dann schlecht ist in der öffentlichkeitswirksamen Sportart, ist es ja ein totales Desaster. Also es gab ja zum Beispiel eine Zeit in der Formel 1, wo Michelin dazu gekommen ist und davor war Bridgestone praktisch, hatte das Monopol. Alle Formel 1 Autos, das war noch zu Michael Schumacher Zeiten, alle Formel 1 Autos sind mit Bridgestone gefahren und dann kam irgendwann Michelin als zweiter Hersteller und dann war es wirklich so, dass von Rennstrecke zu Rennstrecke entweder der eine Reifen oder der andere Reifen besser funktioniert hat. Heute gibt es ja die harten und weichen und Medium Reifen und alle müssen während des Rennens benutzt werden, aber damals nicht. Und da gab es dann teilweise so drastische Unterschiede, dass halt das dann auch schlecht für die jeweilige Marke war. Ne? Im Fußball ist es heute tatsächlich so, dass ja in der Bundesliga zum Beispiel einheitlich derselbe Ball gespielt wird. Das gibt es seit ein paar Jahren. Nagelt mich jetzt nicht fest, seit wann. Anfang der 2000er, jetzt spricht der Kaiserslautern-Fan, wir hatten Kappa als Ausrüster. Das waren immer diese Haut, ich weiß noch, als Werder Bremen 2005 mit Ailton, 2004 mit Ailton.
Ja, weiß ich
2000,
noch.
2004, ich überlege nur gerade nicht, dass ich dass uns entrüstete Werder-Fans schreiben. Ich glaube, es war 2004.
Die Meister geworden sind.
Ja, wo sie dann am vorletzten Spieltag im Olympiastadion München gewonnen haben.
Ja,
da hatten sie diese eng anliegenden Kappa-Trikots. Und Kaiserslautern hat am anderen Ende der Tabelle gegen den Abstieg gespielt, auch mit den eng anliegenden Trikots. Und Kaiserslautern hat in der Zeit auch mit einem Kappa-Ball bei Heimspielen gespielt. Ja, also da durfte praktisch der Heimverein den Ball aussuchen. Und ich hatte schon das Gefühl, dass es da Unterschiede gibt. Aber wenn du sagst, dass die Profis da, mit denen du Kontakt hast, gar keinen Unterschied gefühlt haben. Aber so habe ich mir das gerade hergeleitet, dass in Sportarten, wo ein Monopol vorherrscht, dann, also entweder sind halt alle Bälle schlecht oder alle Bälle gut. Und im Tennissport gibt es halt diese krassen Unterschiede. Schön, dass wir das mal bearbeitet haben. Ansonsten, Wally, ich spreche morgen am Mittwoch nach ihrem zweiten Gruppenspiel mit Kevin Kravitz und Tim Pütz. Die haben vorhin, habe ich sie in der Trainingshalle angetroffen und habe sie gefragt, ob sie für den Podcast ein paar Minuten haben. Machen sie morgen nach dem Match. Wie lang es genau wird, weiß ich nicht. Eine Sonderfolge, 10, 15, 20 Minuten.
Das hängt auch davon ab, wie das Match läuft.
Ja, habe ich mir vorhin auch gedacht, dass so, hey, wollen wir es nicht? Weißt du?
Aber die gewinnen ja, die sind ja gut.
Ja, aber vor
mit
allem...
Mit denen kann man planen.
Ich gehe eigentlich immer zu den Spielern und sage, hey, ich würde gerne was mit euch machen, ich richte mich komplett nach euch. So, weil, also gerade wenn ich was für den Podcast anfrage, weil, so, wer bin ich, dass, weißt du, dass ich da irgendwie noch Ansprüche stelle. Ich bin froh über jeden Tennisprofi, der sich Zeit für uns nimmt. So, und dann kam halt direkt so, wir sind heute Abend schon verplant, lass es uns doch morgen nach dem Match machen. Dann machen wir ja eh medial. Also die machen das Interview für Sky in der Mixed Zone und gehen sie entweder noch duschen und wir setzen uns irgendwo hin. Und ich habe ja auch gute Erfahrungen mit den Jungs gemacht. Und ich auf der anderen Seite der Medaille kämpfe ich ja auch immer darum, dass die Doppelspieler mehr Aufmerksamkeit bekommen. Also am Ende sollte es ja eine Win-Win-Situation sein. Genau, und vielleicht kann ich auch noch ein paar Aussagen für Texte später in der Woche benutzen oder dann nochmal mit ihnen sprechen, wenn sie denn wirklich weiter so gut spielen. Das fände ich sowieso gut, dass die, früher war das ja nicht so, da wurde ja bei den ATP-Finals oder bei der, damals hieß es ja noch ATP-Weltmeisterschaft, um die Jahrtausendwende war die ja zum Beispiel in Hannover, davor in Frankfurt, da wurde ja nur im Singlefeld gespielt, dann auch ohne das Doppelfeld eingezeichnet. Ihr kennt sich ja noch die alten Videos. Und hier seit ein paar Jahren, das war ja in London schon so, wurde die Aufmerksamkeit für die Doppelspezialisten drastisch erhöht, da sie auf demselben Court spielen, es immer zwei Sessions gibt, ein Doppelspiel, ein Einzelspiel. Finde ich sehr, sehr gut.
Ja, absolut. Wirst du den Kevin von mir grüßen? So wie deine letzten Gäste teilweise?
Dominik, hast du mir gegrüßt
und hast dann so
alle
geil eingeschoben. So aus dem Nichts. Aus dem Nichts hast du eingeschoben. Schöne Grüße von Wally. Er hat auch öffentlich im Podcast gesagt, dass er eine 1-0-Bilanz gegen dich hat und dann das auch so bleiben wird. Und er dann nur so... Ja, das stimmt. Ja, so, ich dachte mir, danke.
Ich hatte gehofft,
geil rübergebracht.
Ich hatte gehofft, dass wir darüber nie sprechen müssen, weil ich fand es auch mega peinlich im Moment, weil er ist überhaupt nicht drauf angesprungen.
Weiß ja gar nicht, ob er wusste, dass wir das zusammen machen.
Ja, ich hatte es eigentlich gesagt, aber das ist auch immer, weißt du, das ist, man stimmt ja vorher zu, wie lange das ungefähr gehen soll und dann ist man so im Gesprächsflow und das waren auch echt schöne und intensive Themen, ne? Wir haben über Depressionen gesprochen, mentale Gesundheit und Karriereende und dann hat man so als Interviewer noch seine Gedanken im Kopf und ich will ja auch so das Narrativ ein bisschen benutzen und dich damit einbauen und das war tatsächlich dann am Ende so reingeknallt und der hatte davor und danach auch Interviews und es ist alles ein bisschen viel gewesen. Ich meine, das war wenige Tage vor Wien, ja, aber das hätte ich besser lösen können. Ja, also mit Team war es nicht so gut aus den beschriebenen Gründen, aber beim Kohlmann-Interview letzte Woche habe ich es schon ein bisschen besser versucht, wobei ich auch mich ein bisschen in Ironie geflüchtet habe, ne?
Ja, das stimmt. Das hast du eigentlich ganz gut eingeleitet, aber du hast dann ein bisschen die Meldung falsch angesprochen. Also es ging um United
Cup. Was habe ich falsch gemacht?
Ja, United Cup wäre nochmal ein Randthema hier für unser Gespräch. Aber du hast dich, glaube ich, bei Kohle bedankt oder gesagt, dass es gut ist, dass er mich nominiert hat. Aber der Captain vom Davis Cup hat mit United Cup in dem Sinne nichts zu tun, dass du dich da als Spieler selber anmeldest. Ja, warum, wenn du es weißt, warum sagst du es dann?
Ja, weil es lustig war für die Story. Aber im Endeffekt, er war ja auch vor 3 Jahren schon mal mit. Ist natürlich ein Riesenaufwand, ne? Jetzt macht es ja... Ich weiß gar nicht, ob das letzte Mal auch noch Saschas Bruder gemacht hat, aber Kohlmann war ja auch im ersten Jahr vom United Cup sogar mit.
Ja. Dieses Jahr haben wir noch keine Info, wer Coach ist. Du bist für alle, die nicht YouTube schauen, Yannick hat gerade die Hand gehoben, wie in der Pressekonferenz.
Ich mach's für Free Übernachtung und Essen.
Ja, ich glaube, ein bisschen mehr gibt es schon als Coach, aber ich glaube, du musst irgendwo mal einen Trainerschein
Ich habe
gemacht haben und
C-Trainer Leistungssport im Tischtennis.
ja, also für mich wäre es okay, für mich würde es reichen, ich würde dich auf
Ich
die Bank nehmen.
weiß,
Ja. Schön ein angeleitetes Aufwärmprogramm vor dem
geil.
Einspielen. Ja,
Stark.
herrlich.
Nee, ich bin eher so
Genau.
der nur übers Metall kommt, so der richtige Blender, weißt du, der eigentlich, der mit der Chipstüte da ist und dann sagt so, ja, aber wenn du jetzt dranbleibst und kämpfst, verstehst du, dann irgendwann bricht der ein und so. So halt so
Der
richtige
Kloppo.
Floskeln und so. Ja. ja, nee, aber das habe ich dann falsch wiedergegeben, das stimmt. Aber es war nicht schlimm, oder? Oder
Nein,
doch?
überhaupt nicht schlimm. Ich wollte ja nur sagen, ich weiß nicht, ob du den Kevin diesmal auch grüßt. Ich habe ihn letzte Woche noch gesehen. Da haben wir zusammen eine wunderbare Trainingseinheit zusammen gehabt. Deswegen, falls du ihn grüßt, was du gerne machen darfst, auch Tim Pütz natürlich, mein United Cup-Kollegen. Ich hoffe erstmal, dass sie gewinnen, dann ist die Stimmung eh so gut, dann ist auch zweitrangig, was du da von dir gibst.
Es ist ja immer, ne? Nein.
Ja, aber
Dann
vor
habe
allen
ich
Dingen, wenn
jetzt,
sie gewonnen haben.
also ich glaube, es gibt kein, noch bevor du eingestiegen bist, gab es wahrscheinlich keinen Hörer, der den Podcast gehört hat, wegen Jannik Schneider, sondern immer nur wegen den Gästen und so soll es ja auch sein. Wenn sich das jetzt ein bisschen verändert hat, wenn wir
Ja,
jetzt mal
gut,
zusammen
dass du es
podcasten.
gesagt hast, bevor ich eingestiegen bin. Weil jetzt hören sie auf jeden Fall deine
Du
Dinge.
warst doch
Ja.
alleine schon fünfmal Gast, bevor du eingestiegen bist und die Folgen waren auch gut geklickt wegen dir. Ich meinte nur, bei uns hat sich jetzt ein bisschen verändert, dadurch, dass wir regelmäßig podcasten, dass ich hier auch ein bisschen mehr meinungsstark auftrete, was ich in einem normalen Interview, wie du ja selbst weißt, nicht mache. Da stelle ich
Absolut,
Fragen
das ein
und
oder
lasse dann.
andere Reel hast du schon hervorgebracht.
Jetzt kommt er, okay. Deswegen machen wir keine Reels mehr, weil es zu viel Jannik Schneider ist, ne? Mein Albtraum ist tatsächlich, weißt du, dieser amerikanische Stephen A. Smith Journalismus, der immer nur mit möglichst
Da bin ich zu jung
provozierenden
für, oder?
Takes.
Erkenne
Nee,
ich
den
nicht.
kennst du. Du kennst Stephen A. Smith. Das ist der People of Color Moderator von ESPN mit dem Hot Take. Die
Ah,
Sendung
okay.
heißt First Take.
Ja, okay.
Der sich dann immer hinstellt und so richtig kontroverse, also das ist dieser amerikanische TV-Journalismus. Du
Ja.
hast die These, keine Ahnung, Tom Brady ist der GOAT und dann, was ja relativ eindeutig ist, und dann stellt sich aber der andere Gegner hin und sagt, nein, XY ist der GOAT, weil so und so, und dann greifen sich alle an den Kopf und dann wird da so dagegen argumentiert. Das ist so dieser. Davor schaue ich mich immer ein bisschen. Ich mag das überhaupt nicht, aber es ist halt sehr klickstark. Aber jetzt habe ich ja eine gute vorgekaute Einleitung, wenn ich ihn grüßen möchte, wenn ich jetzt weiß, dass ihr trainiert habt. Wissen eigentlich die meisten Tennisprofis jetzt, dass du den Podcast mit mir zusammen machst? Und wenn ja, ist das ein Hindernis in der Kommunikation? Haben Tennisprofis
Ja,
schon
also
Kontakt zu dir abgebrochen?
alle, die ich kenne, also die ich besser kenne, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe, die werden das sicher mitbekommen haben, auch wenn ich nicht mit jedem jetzt drüber gesprochen habe.
Besser so.
Aber eine veränderte Umgangsform habe ich nicht wahrgenommen, nein.
Bist jetzt auch nicht wirklich ein reflektierter Mensch, ne? So wie ich dich kennengelernt habe. Also selbst wenn die dich anders
Ja,
wahrnehmen, wirst
genau.
du es ja nicht
Also ich
verstehen.
würde das auch gar nicht mitbekommen. Vielleicht haben auch schon ein paar Leute den Kontakt abgebrochen und es ist einfach an mir vorbeigegangen. Das kann natürlich auch sein, aber nein,
Genau.
tatsächlich sprechen wir da natürlich ab und zu drüber. Ist auch cool, dass ich natürlich zu einigen auch so einen engen Kontakt habe. Das macht natürlich dann die Kommunikation auch dann halt mal für einen Gastauftritt hier bei uns ein bisschen einfacher. Aber ansonsten hat sich da jetzt nichts, vor allen Dingen nichts zum Negativen verändert, nein.
Wie ihr gemerkt habt, ist die Folge mit Justin Engel noch nicht zustande gekommen, kann ich ruhig sagen, weil ich habe es ja auch on air angekündigt. Da gab es noch ein paar Terminschwierigkeiten, die holen wir hoffentlich spätestens der Offseason vielleicht nach. Und was auch nicht untergehen soll, aber jetzt am Ende dann doch ein bisschen untergeht, Aber das ist immer so, wenn man unterwegs ist und dann halt monothematisch über die ATP Finals berichtet. Zeitgleich findet in Malaga die Billie Jean King Finals statt. Diese Woche, nächste Woche ja die Davis Cup Finals. Ich musste mich entscheiden. Ist dann schon fast ein bisschen sexistisch, weil einfach die Auftragslage hier besser ist als bei den Billie Jean King Cup Finals. Kann ich auch so öffentlich sagen. Ne? Ist ja dann für einen Freelancer eine monetäre Entscheidung. Ich fliege erst nächste Woche hin, aber nichtsdestotrotz bekomme ich die WhatsApp-Nachrichten auch aus der Pressegruppe, und heute war Pressekonferenz der Damen, die diese Woche mit Teamkapitän Rainer Schüttler gegen Großbritannien antreten im Viertelfinale. Und das läuft auf dem tennischannel.de gegen ein Abo, wer das verfolgen möchte. Und das werden wir natürlich auch in der Story bei Advantage Podcast, Advantage-Podcast, bewerben und verfolgen. Das ist der Vollständigkeit halber. Wenn ich jetzt dort wäre, dann wären die ATP-Finals weitestgehend untergegangen. So ist das.
Wer ist denn dein Tipp eigentlich für einen Sieg? Jetzt wo? Hier in Turin vor Ort. Du hast ja jetzt beobachtet aus erster Reihe, warst bei Trainingseinheiten dabei.
Ja, also es schreit viel nach Finale Sinner gegen Zverev. Wenn die beide die Gruppe gewinnen, wird ja über Kreuz gespielt, Halbfinale. Ist ja das erste Mal seit, ich habe das Jahr vergessen, 2002 oder 2003. Nee, 2003 war Federer schon dabei. Seit 2002, dass, glaube ich, keiner der großen drei bei diesem Turnier vertreten ist, ist ja schon ein Einschnitt. Djokovic ja aus freien Stücken gesagt, dass er nicht spielen will. Der hat sich ja nach dem Jahr, was für ihn ein schlechtes Jahr war, ja immer noch qualifiziert. Es hat sich jetzt noch keiner aufgedrängt, wo ich sage, boah, gerade natürlich Alcaraz angeschlagen, mit Grippe hierher gekommen, beziehungsweise mit Magen-Darm hierher gekommen, hat gestern in der Pressekonferenz gesagt, dass er vor dem Turnier krank geworden ist, hat dann gegen Kaspar Ruud verloren auf Hartplatz. So, es war schon ein erster Fingerzeig, spielt morgen gegen Andrei Rublev, hat heute nach 5 Minuten seine öffentliche Trainingseinheit abgebrochen. Das machst du jetzt nicht, um zu taktieren, wenn du 0-1 bei den ATP-Finals bist.
Das ist ein Zeichen, auf jeden Fall.
Ja, aber er ist halt auch Spanier und der wird auf jeden Fall morgen spielen. Also Ferrero hat auch gegenüber der Marca bestätigt, dass er auf jeden Fall spielen wird. Der wird sich halt, ja, was soll ich dir sagen, der wird sich halt Schmerzmittel reinhauen und gucken, was drin ist. Er war auch gegen mutmaßlich. Ich will jetzt nicht, sonst heißt es wieder, der sagt, der nimmt Schmerzmittel, aber er ist so ehrgeizig, dass er spielen will. So, was das bedeutet, könnt ihr euch ausrechnen. Aber er war auch gegen Ruud nicht chancenlos. Zumindest in Satz 2 ist er nochmal zurückgekommen, nach einem Break zurück. Erster Satz war schon, hat man schon deutlich gemerkt, und ich habe heute auch mal Interesse halber die Buchmacher angeschaut. Die waren noch relativ langsam, also das war noch nicht durchgesickert. Also heute Nachmittag hatte Rublev zum Beispiel noch eine Dreierquote und Alcaraz war noch bei 1,4. So müsste man jetzt mal nachschauen, spät abends oder morgen, wie sich das verändert hat. Aber er ist auf jeden Fall nicht der Favorit, der er wäre unter normalen Umständen.
War das hier der Advantage-Wettquoten-Check, oder?
Nee, aber du lachst jetzt, aber das ist ja manchmal schon ein Hinweis. Also ich mache das manchmal, wenn ich so Head-to-Head sehe oder so, gucke ich mir auch mal die Quoten an, was Buchmacher sagen. Ja, aber weil ich dann schon denke so, okay, jetzt müssten sie eigentlich darauf reagieren auch, ja. Aber gut, die sitzen halt irgendwo in Gibraltar.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das sind so viele Daten, also das wäre schon, weiß ich nicht, wie wichtig dann dieses.
Ja, aber die Match gucken, ist, also ich weiß so es jetzt nicht, ne? Also erstmal
aktuell sind.
Ich unterschreibe ja auch mit der Akkreditierung, dass ich ja nicht spielen darf und so weiter und so fort. Die Sachen, die ich hier sehe, nicht missbrauchen darf.
Du meinst genauso nicht, dass du nicht wetten darfst, weil Alternate könntest du ja eh nicht sein.
Ja.
Vor Ort. Also spielen, danke, da musst du nicht so unterschreiben, dass du es nicht darfst.
Danke, dass du
bist noch verhindert.
Ja, ja. Dass du das noch verifiziert hast für unsere zahlreichen HörerInnen. Nee, aber was ich hier sehe, ist ja ein größerer Zugang als der Otto-Normalverbraucher. Und Aber wo ich mir 100% sicher bin, dass die vielen Buchmacher für die zahlreichen Wettanbieter natürlich die Nachrichten verfolgen und dementsprechend dann auch ihre Quoten anpassen, sonst würden die ja Minus machen. So, das meinte ich damit. Ne? Also wenn dann geschrieben wird, Jannik Sinner ist, Carlos Alcaraz ist angeschlagen und so weiter, dann hat das schon ein. Ich komme jetzt hier zum Beispiel, ich könnte es jetzt gar nicht nachgucken, weil ich bin in dem Turnier-WLAN drin und die Seiten sind automatisch gesperrt. Ist auch egal. Das war nur jetzt ein Aspekt der ganzen Geschichte. Dementsprechend, es drängt sich niemand wirklich auf. Medvedev hat Probleme mit dem Ball. Taylor Fritz hat heute gut gespielt gegen Jannik Sinner, 2x4, hat auch in der Pressekonferenz gesagt, haben nur Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben. So, wenn er Gruppenzweiter wird, wäre ja ein mögliches Halbfinale, zum Beispiel Taylor Fritz gegen Sascha Zverev, wäre dann sozusagen die Revanche auch nochmal, was dieses Jahr schon ja unter anderem in Wimbledon passiert ist. US Open.
Ja.
Gibt's ein paar Revanche-Gründe auf jeden Fall. Aber es wird euch jetzt nicht überraschen, wenn ich sage, Zverev Sinner-Finale und dann muss Zverev schon eine sehr, sehr gute Leistung bringen, um gegen Jannik Sinner als auch das Publikum anzukämpfen. Aber die Bedingungen.
Aber aktuell absolut möglich.
Ja, ja. Aber italienische Journalisten haben auch schon gemutmaßt, dass Indoor-Hardcourt der beste Belag von Jannik Sinner ist. Weiß ich jetzt nicht. Aber Hardcourt ist ja schon sehr gut. Ist mir heute auch wieder aufgefallen, ich habe On-Court im Oberrang 5 Spiele gesehen, bevor ich wegen dem Podcast rausgegangen bin. Er kommt super schnell in die Ecken und ist super tief. Also der Körperschwerpunkt ist super tief. Das sieht man nochmal vor Ort viel besser als im Fernsehen. Diese Stabilität halt bei einem schnellen, flachen Schlag aus der Ecke, diese Stabilität zu haben, das ist schon beeindruckend. Das macht ja zum Beispiel Sascha Zverev für in Relation zu seiner Körpergröße absolut Weltklasse. Jannik Sinner, der ja deutlich kleiner ist, in Relation auch sehr, sehr gut. Das ist mir heute nochmal bewusst geworden, ja, mit diesem tiefen Körperschwerpunkt, dann diese Flatballs, dann auch dementsprechend gefährlich mit einer ganz, ganz geilen Länge zurückzuspielen. Also die Länge nahe der Grundlinie war schon auch aus Positionen, wo der eine oder andere aus dem Gleichgewicht bekommt, sehr, sehr gut im Satz 1. Den zweiten Satz habe ich ja hier aus den Wänden verfolgt.
Ja, ja, also wenn du und nicht gesagt hättest, wo du bist, hätte ich mir ernsthaft Sorgen gemacht, dass du irgendwie verhaftet wurdest und dein Podcast-Zeug mit in die Zelle genommen hast, weil der Hintergrund ist wirklich
ein Kilometer weiter ist ein Kilometer weiter ist Kaserne. Militär. Ja. Aber ich werde jetzt hier auch langsam rausgekehrt, Wolli. Deswegen machen wir mal
das
Schluss. Ganz kurz und knackig. Danke für deine Zeit. In Kanada weiterhin viel Erfolg. Eine super Turnierwoche. Und wir bleiben natürlich in Kontakt. Vielleicht geht ja auch noch mal was die Woche, je nachdem, wie sich das sportlich entwickelt. Hört ihr noch mal von uns. Passt auf euch auf. Eine gute Woche. Wolli?
Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, ciao.